nicht warst, wo du nicht so weißt, wer genau dich erwartet, was dich erwartet. Also da erstmal ein liebes Dankeschön, dass ich hier sein darf. Liebes Danke an Tobi, dass er uns gefahren hat, denn Mitfahrgelegenheit, wir haben kein Auto, wir beide, Mitfahrgelegenheit hatten wir uns schon organisiert, planen wir im Vorfeld sowas. Die ist an Corona erkrankt. Das bedeutete, App auf, öffentliche Verkehrsmittel, geht ja alles. Hätten wir losgemusst um 6:30, um einigermaßen pünktlich hier zu sein, ohne garantierte Anschlüsse. Deswegen, Tobi, der Herr segne dich. Dankeschön, dass du uns mitgenommen hast. Das war ganz, ganz großartig. So konnten wir einige Stunden länger schlafen. Und ich war auch ein bisschen entspannter. Es ist für mich immer, wenn ich mit Öffis irgendwo hinfahre, schon eine Reise für sich. Und das hat viel zu tun mit Nerven und Aufregung. Und ich bin so super gerne pünktlich. Ich habe so super gerne noch Austausch mit der Technik. Man probiert aus, ob alles funktioniert. Und wenn du in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bist, Dankeschön, dann hast du auf so wenig Einfluss. Also du kannst natürlich den Fahrer immer wieder motivieren, aber oder die Fahrerin tatsächlich. Und dennoch, ich gehe super gerne wandern hier. Also ich bin umgestiegen von Marathonlaufen auf Marathonwandern mit einer lieben Freundin. Und wir sind hier in der Gegend schon sehr, sehr viel unterwegs gewesen. Ich gucke mal, dass ich irgendwo einen Punkt habe, wo ich mit Öffis einsteigen kann und wo wir dann rauskommen, ob in Essen oder woanders. Das ist uns eigentlich Wurst. Wir schauen immer, dass wir im Hellen noch zurückkommen und alles andere. Ungefähr die Richtung nehmen wir uns vor und dann schauen wir, wo der Weg uns so hinführt. Kann ich euch sehr empfehlen, such dir jemanden, mit dem du Wege gehst. Nicht nur im Leben und im übertragenen Sinne, sondern such dir jemanden, mit dem du auch deinen geistlichen Weg gehst. Und das können mal für 5 Kilometer oder mal für 10, aber such dir auch Leute, die mit dir den Marathon laufen oder gehen. Ich versuche jetzt hier das mal. Ah, großartig. Dankeschön. Ich danke erstmal ganz vielen Menschen, die diesen Gottesdienst möglich gemacht haben. Das ist mir ganz wichtig. Euch für die schöne Moderation. Das war so erfrischend und so natürlich, hat mir super gut gefallen. Vielen Dank. Aber auch dem netten Herrn, wo ich jetzt Angst habe, den Namen falsch auszusprechen, in der Technik. Jetzt seid ihr schon zu zweit. Auch euch mal ganz, ganz lieben Dank. Ihr macht nicht nur möglich, dass das hier gut funktioniert und dass ihr mich hoffentlich gut versteht, sondern dass auch andere Menschen das Ganze nachhören, nachschauen können. Also Dankeschön auch euch dafür. Und dann gibt es bestimmt noch, ich sehe da hinten Kaffeekannen, irgendwelche Menschen, die schon zugange waren, als wir noch gar nicht hier waren. Euch allen auch da ein liebes Dankeschön. Jesus, ich danke auch dir, dass du hier bist heute Morgen. Und ich danke dir, dass du unsere Ohren aufmachst. Öffne du unsere Herzen. Und sprich jeden Einzelnen an. Nicht nur heute Morgen, auch all die, die dies nachhören, später hören. Hab du eine offene Tür in unseren Herzen, in unseren Gedanken, in unserem Leben. Herzlich willkommen, Jesus. Amen. Es ist schön, dass ihr heute Morgen an einem Sonntagmorgen hier seid. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Mein Patensohn ist jetzt 14, er wird bald 15 und seine Familie hat sonntagsmorgen sehr viel anderes zu tun, aber nicht in irgendeiner Kirche rumhängen. Meistens hat er irgendwas mit Sport. Und der ist immer ganz erstaunt, wenn ich sage, naja, ich gehe morgen in Gottesdienst, dann freiwillig. Und ich finde die Frage durchaus berechtigt tatsächlich. Ich arbeite ja mit angehenden Pflegefachkräften zusammen und für die ist Sonntag, wenn sie dann mal frei haben, versuchen sie auszuschlafen. Einige nicken. Ich vermute, einige fühlen sich ja auch angesprochen. Das heißt, sonntags morgens irgendwo zu sitzen, im Warmen, mit netten Menschen, so habe ich es hier wahrgenommen, als ich gerade reinkam, sich auszutauschen, eine gute Gemeinschaft zu erleben, ist gar nicht so selbstverständlich. Ihr habt euch alle die Zeit, den Raum dafür genommen. Und mich würde auch am liebsten von jedem Einzelnen von euch interessieren, warum du das tust. Was ist deine Motivation? Bis zu einem gewissen Alter war das bei mir keine Frage. Da hat Papa das gesagt, dann wurde das gemacht. Punkt. Habe ich jetzt nicht als schlimm erlebt, weil meistens gab es irgendwie dann im Kindergottesdienst irgendwas mit Süßigkeiten. Deswegen war das, für mich ging das klar, war voll in Ordnung. Wir haben Lieder gesungen, man konnte Dinge schmutzig oder kaputt machen oder was Schönes kreieren. Das war für mich lange Zeit reicht für sonntagsmorgens. Dann kam irgendwann der Punkt, wo ich meine Eltern gefragt habe, warum?
Und ich bin meinen Eltern bis heute sehr, sehr, sehr dankbar, dass die mir und auch meiner Schwester die Wahl gelassen haben. Dass sie mit uns ins Gespräch gekommen sind und gesagt haben, wenn du da nicht hin möchtest, wenn du nicht mit möchtest, musst du nicht. Überleg's dir. Und ich bin ihnen, wie gesagt, dankbar dafür, weil das hat viel mit mir gemacht. Ich weiß noch, als ich das erste Mal dann gesagt habe, sonntags, ich gehe nicht mit in den Gottesdienst, bleib zu Hause. Und dann habe ich die ganze Zeit zu Hause gesessen. Da war noch nichts mit Fernseh, 15, 50, 500 Programme, schon gar nichts mit Handy und nichts mit YouTube. Das heißt, ich saß da die ganze Zeit. Und dann, ich bin jetzt nicht im Gottesdienst, ich bin jetzt nicht im Gottesdienst. Und dann kamen sie irgendwann wieder und haben sich unterhalten, haben sich ausgetauscht. Meine Mama hat manchmal noch Lieder irgendwie gesungen, die sie morgens im Gottesdienst gesungen hatte. Und ich war, ja, nicht so fröhlich. Und irgendwann gab es dann für mich so die Überlegung, warum gehst du da eigentlich hin? Es war für mich ein Punkt, wo ich irgendwann sagte, so den Jugendgottesdienst, oder wir hatten so eine Kinderjungschar während des Gottesdienstes, war nicht mehr meins. Ich wollte auch mit im großen Saal sitzen und die Predigt anhören und dann darüber mit meinen Eltern reden, mich austauschen. Und auch dafür bin ich ihnen bis heute dankbar, dass das möglich war, dass das ging. Und da wäre jetzt auch meine Frage an jede einzelne Person von euch. Warum bist du heute Morgen hier? Wenn ich jetzt das Mikro rumgeben würde, würdet ihr mir, ich vermute, unterschiedliche Antworten geben. Und zwar, wenn ihr die Antwort geben könntet, ohne dass andere gucken. Ja? Also lange Zeit habe ich immer so gelernt, du gehst in eine Gemeinde wegen der Gemeinschaft. Ja? Also im Deutschen ähnliche Wort, du gehst in eine Gemeinde wegen der Gemeinschaft. Und ich habe als Seelsorgerin, bin schon viele Jahre als Seelsorgerin tätig, so viele Menschen erlebt, die gesagt haben, ich gehe genau deswegen nicht mehr in Gemeinde. Also mal zu überlegen, was lebe ich da eigentlich? Und was ist meine Motivation, meine Einstellung? Wo finde ich das bei anderen? Jetzt fiel vorhin irgendwie der Begriff Kuchen, ist auch eine gute Motivation tatsächlich. Also ich war lange Zeit im Gemeindecafé tätig nach dem Gottesdienst und da war das Thema Kaffee und Kuchen für viele eigentlich der Hauptgrund. Nicht nur eigentlich, sondern der Hauptgrund. Auch eine Motivation. Und dann, als ich angefangen habe, Theologie zu studieren, war so die Frage, ja, der Sonntag, der soll den Menschen ja zur Auferbauung dienen, im Wort zu lesen, zu lernen von Jesus über Gottes Wesen. Und dann gehst du gestärkt in deinen Alltag. Ist gut, ist eine gute Motivation, spricht nichts dagegen. Warum erlebe ich das so wenig, habe ich mir gedacht. Bei mir, bei Leuten, mit denen ich zu tun habe. Ich war im Küchenteam, das heißt, vor dem Gottesdienst bist du morgens so schon gegen 6:30, dann machst du alles fertig, baust auf, während des Gottesdienstes guckst du, dass alles dann schon steht, bloß nicht zu laut, der Kaffee nicht zu heiß, der Kuchen noch frisch, dann kommen die Leute nach dem Gottesdienst, dann räumst du hinterher alles wieder weg und auf. Und in diesen Zeiten bin ich mit Menschen ins Gespräch gekommen, in der Küche, im Reinigungsteam. Und die haben zu mir gesagt, naja, hier habe ich wenigstens einen Sinn. Ich habe sonst nichts zu tun. Meine Kinder wollen mit mir nichts zu tun haben. Oder ich bin ja krank und kaputt, die Welt will mit mir nichts mehr zu tun haben. Oder ich bin so enttäuscht, aber hier kann ich meinen Teil tun. Ich kann saugen und die anderen sind zufrieden. Ich kann Kuchen mitbringen, ich kann die Spülmaschine ausräumen. Und dann habe ich gedacht, okay, ist auch eine interessante Motivation. Aber wie passt das jetzt wieder zusammen mit, wir wollen doch Gemeinschaft erleben und uns für den Alltag ausrüsten, gestärkt werden im Wort. Also ich habe lange darum gerungen, auch in meinem Theologiestudium, das zusammenzubringen. Warum treffen sich sonntags morgens Menschen in dieser Welt, in dieser Zeit und kommen zusammen? Ein Aspekt, den ich sehr spannend finde, auch im Austausch mit Missionarinnen und Missionaren, ist, weil das ganz, ganz viele Menschen weltweit tun, in den unterschiedlichsten Kulturen. Viele, sehr, sehr viele unter Verfolgung. Die treffen sich vielleicht nicht sonntags morgens, sondern einen Tag unter der Woche abends, um Bibel zu lesen, sich darüber auszutauschen, zusammen zu beten, zu singen, Gemeinschaft zu haben. Und das hat mich dann darauf gebracht, mal tiefer reinzugehen in diese ganze Thematik. Und als ich gebetet habe, was heute Morgen Thema sein wird, wir haben uns also nicht ausgetauscht, ich habe auch nicht nachgefragt, ob ihr gerade in einer Predigtserie seid und zu einem Thema was hören wollt, sondern es ist für mich ein Fragen in meiner Zeit mit Gott. Was legst du mir aufs Herz? Und dann bekam ich tatsächlich die Kunst des Ruhens bei Gott. Ich finde, es ist ein wunderschön formulierter Satz. Ich habe das Hebräische und das Griechische, was die Worte des Ruhens beschreibt, biblisch mit dazu gepackt. Ich habe es Kunst genannt, weil ich davon überzeugt bin, auch als Verhaltenswissenschaftlerin und Dozentin, es ist eine Kunst. Es wird uns in keine Wiege gelegt. Und ich war bei einer Freundin zu Besuch, bei einer Kommilitonin in Itzehoe, und ich durfte morgens da ein bisschen spazieren gehen. Sonst wäre ich früher mal joggen gegangen, jetzt bin ich spazieren gegangen. Da ist nichts, außer die Kühe, war noch keiner wach. Und ich hatte wirklich den Eindruck, das ist heute Morgen für viele, die heute Morgen hier sind, ein Thema. Es ist dein Thema, in welcher Form auch immer. Verzeih mir das kollegiale Du, ich nehme mir das mal heraus. Es ist ein Thema. Und als ich nach Parallelen gesucht habe, ich predige über nichts, was nicht in irgendeiner Form in meinem Leben einen Resonanzboden hat, habe ich nachgedacht über meinen Dienst in Gemeinde, all die Jahre, von Kindesbeinen an. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Sonntag war immer alles, aber es war niemals das. Entweder bist du irgendwie Mitarbeitende oder du gehst halt irgendwie hin, weil das die Gemeinschaft von dir erwartet. Wenn du nicht kommst, was ist da los? Man macht es halt. Ist das ein Ruhen bei Gott, ein Ruhen in Gott? Ich fand den Syrien-Text wunderschön. Ich habe mich sehr gefreut, als ich vorhin reinkam und das Buch gesehen habe, was da bei dir am Platz liegt. Es ist keine akustische Nulllinie. Das ist bei mir sehr, sehr hängen geblieben. Aber hat Gott sonntags morgens denn, sind jetzt hier, wirklich bei dir Raum und Zeit zu kommunizieren mit dir? Und damit meine ich nicht, wir senken jetzt mal den Kopf und sind ein paar Minuten stille. Hat Gott bei dir einen Raum in dir, in deinem Leben, in deinem Sein, wo er rein darf, wo du sagst, hier bist du dran, du und ich? Ich habe in meiner alten Gemeinde in Essen im Arbeitsteam sehr gerne und sehr fleißig mitgearbeitet. Und nach einem Arbeitstag, wir haben immer so viermal im Jahr so Arbeitstage, Gebäude sauber machen, Dinge reparieren und so weiter. Und nach einem dieser Tage saß ich nachmittags in der chirurgischen Ambulanz, weil ich vermutlich was gerissen, geklemmt, wie auch immer hatte. Und der Arzt fragt mich, wie ist es dazu gekommen? Ich habe erzählt, ja, wir sind gerade in der Gemeinde, schräg gegenüber, und wir sind da gerade im Sauer und habe da eine Wand mit rausgekloppt, und irgendwie habe ich scheinbar vorher nicht vernünftig trainiert. Und während er mich untersucht und feststellt, was und wie nachhaltig geschädigt ist, hat er mich dann gefragt, hat mir in die Augen geschaut und gefragt, will ihr Gott das? Will ihr Gott das von Ihnen? Und ich wollte ihm so flapsig eine Antwort geben, konnte aber nicht. Weil ich dachte, okay, warum mache ich das da eigentlich? Gehe so weit, dass mir mein gesundheitliches Wohl dann sogar egal ist. Will ihr Gott das von Ihnen? Ich habe jahrelang diesbezüglich einer Lüge aufgesessen. Nämlich gedacht, Aktivismus für den Herrn ist immer gut, weil du machst es für den lieben Herrn Jesus. Und in meiner Jugendmitarbeiterinnenzeit hatte ich mit einer Freundin einen Spaß, den nannten wir Burnout für Jesus. Wie lustig. Das heißt, wir brauchen nicht schlafen, wir bereiten noch die Jugendfreizeit vor oder nach. Wir machen so lange, bis wir nicht mehr können. Und habe erst im Laufe der Zeit, als ich mich selber auch verhaltenswissenschaftlich mit dem Thema Burnout beschäftigt habe, entdeckt, wie zerstörerisch dieser Gedanke eigentlich ist und wie aktuell das Ganze eigentlich ist. Du kannst dich verausgaben für alles und jeden. Und die unter euch, die Mütter und Väter sind, denke ich, haben da nochmal andere Anknüpfungspunkte, als ich es hätte. Oder wenn du pflegst, wenn du Angehörige pflegst, sich verausgaben für einen anderen Menschen. Aus Liebe? Also auch verausgaben für den Herrn aus Liebe? Aktivismus für Jesus? Einer muss es ja machen. Und wenn ich es nicht tue, wer macht es denn? Es muss ja gemacht werden. Ich möchte dich fragen, was ist deine Motivation, diesem Gott Raum, Zeit und Ressourcen in deinem Leben einzuräumen, deinen Sonntagmorgen, und ihr seid sicherlich des Öfteren ja auch noch zusammen, ihm dafür zur Verfügung zu stellen. Klar findest du in der Bibel, dass der Glaube Taten haben soll, soll sich zeigen in deinem Leben, wem du dienst. Und du kannst im Prinzip alles biblisch so verdrehen, dass es irgendwie passt, um Argumente zu untermauern. Sehen wir gerade auch in politischen Debatten. In Psalm 102 heißt es, dient den Herrn mit Freude, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Ich habe Luther gewählt hier. Dient dem Herrn mit Freude. Freude, echte Freude. Freude findest du im Biblischen auch mit den Begriffen, die ich dir hier aufgeführt habe. Freude und Ruhe kannst du miteinander in Beziehung bringen, die Begrifflichkeiten. Also diene dem Herrn mit Ruhe und diene ihm mit Freude. Oder diene ihm mit Freude, du bekommst Ruhe. Diene dem Herrn aus einer Ruhe heraus und du bekommst Freude. Ist das bei dir wirklich der Fall? Und du darfst, wenn du auch noch anderweitig als hier aktiv bist, das gerne auch auf dein berufliches Leben beziehen, auf dein familiäres Leben beziehen. Und mein Mann ist einer, der gerne aushält, oder ja gerne, der halt aushält, wenn ich heimkomme und wenn es auf der Arbeit mehr als drunter und drüber zuging. SchülerInnen mich beleidigt haben, Kolleginnen fies zu mir waren, der Chef mir die Ohren lang gezogen hat. Und wenn ich manches Mal überlege, warum ich das überhaupt noch tue, dann bin ich dankbar, dass du da bist und du mir hilfst, das Ganze ein bisschen von anderer Warte aus zu betrachten. Aber grundsätzlich zu überlegen, warum tue ich das überhaupt? Tue ich mir das an? Halte ich das aus? Und das darf ich immer wieder damit bejahen, dass ich eine Gewissheit habe, am richtigen Platz zu sein. Für diese Zeit jetzt. Wie ist es denn mit dir? Bist du am richtigen Platz bei dem, mit dem, was du tust, mit den Leuten, mit denen du es tust? Wir neigen gerne mal dazu, dass wir Jesus, unser Christsein, dafür gebrauchen, es so als eine Art geheime Kraftquelle zu titulieren. Ja, es ist anstrengend, ja, es ist viel, es muss halt irgendwie, es wird schon weitergehen, aber ich habe ja den Herrn Jesus. Ich möchte heute Morgen das hier niemandem unterstellen. Es ist einfach ein bisschen aus meiner Erfahrung heraus, als langjährige Seelsorgerin auch, dass das ein ganz wundes und wichtiges Thema in uns ist. Solange wir meinen, mit dem, was wir tun, machen wir den Herrn Jesus zufrieden, stimmt an unserem Gottesbild noch was nicht. Und da ist auch völlig egal, wie lange du mit dem Herrn schon unterwegs bist. Da lade ich dich einfach ein, dass du dir diese Frage auch ehrlich von ihm stellen lässt. Dieser Jesus und das, was er uns schenken möchte und das, was er uns verspricht, da kommen wir jetzt gleich zu, dafür hat er sein Leben gelassen, dafür ist er verblutet. Also muss ein Mensch dafür verbluten, dass du sagst, ja, da ist der Herr Jesus passt schon auf mich auf. Oder könnte es tiefere Gründe geben? Einen tieferen Grund geben, warum er sein Leben gelassen hat für deins, für meins. Ich möchte dich heute Morgen gerne sensibilisieren, für dich, aber im Nächsten auch für deinen Nächsten. Ich krieg's dich hin, mach dir die nächste Mal schon mal. Will nicht, dankeschön. Ich lese aus Matthäus Kapitel 11, die Verse 28 bis 30. Und ich lese hier von Roland Werner das Buch. Kommt zu mir, alle, die ihr am Ende seid, abgearbeitet und mutlos. Ich will euch Erholung und neue Kraft schenken. Lebt im Einklang mit mir und lernt von mir. Ich, sagt Jesus, bin voller Sanftmut gegenüber allen und bin geprägt von wahrer Demut. Wenn ihr mich zum Vorbild nehmt, wird euer ganzes Leben zur Ruhe kommen. Wenn ihr mit mir im Gleichklang lebt, könnt ihr aufblühen. Die Lasten, die ich euch zu tragen gebe, sind leicht. Ich habe euch oben mal den griechischen Text mitgebracht. Ich finde es immer super wichtig, wenn du mit Bibelversen umgehst, dass du den Gesamtkontext kennenlernst. Als Theologin ist es auch meine Leidenschaft, dann reinzuschauen in die Worte, in die Wortstudien, in den Sprachschlüssel, in dem, was steht da geschrieben, wie hat Luther es übersetzt, wie haben es die Elberfelder, was ist daraus geworden, was haben wir daraus gemacht und was hat vor allen Dingen mein Gehirn vielleicht daraus gemacht. Denn einfach nur zu sagen, mein Joch ist sanft, so wird es gerne in Luther übersetzt, ist für die heutige Zeit, finde ich, ein bisschen schwierig, wenn du den Kontext nicht kennst und damit nicht sozialisiert bist. Weil ein Joch ist niemals sanft. Ein Joch ist eine Last, die ich zu tragen habe, Punkt. Aber zu sagen, Lasten, die ich dir zu tragen gebe, sind leicht, damit kann ich was anfangen. Seitdem ich Wirbelsäule gedöns und so ein bisschen drauf achten muss, weiß ich, okay, ich habe jetzt bei Ikea ein Regal gekauft vor kurzem, da stand 9 Kilo, da habe ich gesagt, ja, kein Thema, 9 Kilo trage ich nach Hause. Was ich nicht gesehen hatte, war die 2 davor, die habe ich ignoriert und stand dann in der Warenausgabe bei Ikea und dachte mir, okay, 29 Kilo ist nicht mehr ganz so leicht wie 9 Kilo. Das einfach mal so ein bisschen zu sagen, das eine geht, das andere vielleicht, aber nicht lang. Wie sieht es da aus mit dem, was du selber zu tragen hast und was du siehst bei deinem Nächsten, bei deiner Nächsten? Du brauchst nicht die ganze Welt in den Blick nehmen, nimm die Personen in den Blick, die dir nahestehen, die um dich sind. Wie ist es da mit den Lasten und der Verteilung? Jesus lädt uns ein in diesem Text. Kommt zu mir. Im Griechischen steht da komm, Ausrufezeichen. Kommt zu mir. Besonders die abgearbeitet, mutlos, hoffnungslos, kraftlos, arbeitslos, schlaflos, freudlos, motivationslos, inspirationslos, ruhelos sind. Alle, die ihr euch bemüht. Kapiao ist hier der griechische Begriff, der das so hergibt. Und ganz spannend, liebe Leute, es meint auch ein Müdesein. Ein Müdesein über. Ein die Nase voll haben von. Es meint, das, was weh tut, schon lange, bevor du einschläfst oder vielleicht, wenn du aufwachst. Es meint das, was dich antriggert, wenn du Leute siehst oder den Begriff Gemeinde hörst oder bestimmte Menschen siehst. Da passiert etwas in dir und genau das meint Jesus. Genau das meint er hier. Und ja, auch der Begriff arbeitslos. Ohne Sinn zu sein, ohne Aufgabe zu sein, das Gefühl zu haben, nutzlos zu sein für diese Welt. Oder einfach nur selber eine Last zu sein. Genau das ist hier auch mit gemeint. Jesus sagt, komm. Und das Schöne ist an diesem Begriff, komm zu mir, da steht nicht, wasch dir die Hände, zieh dir was Anständiges an, putz dir die Nase und dann gucken wir mal. Sondern er sagt, komm zu mir. Jetzt, wie du bist. Komm zu mir. Ist dir das bewusst? Es ist mir unheimlich wichtig. Ist dir das bewusst, dass du zu deinem Gott kommen darfst, wie du bist. Und wenn du schmutzig bist, dir nicht die Nase geputzt hast, die Hände nicht gewaschen hast, wenn du Dinge getan hast, wo du sagst, wenn das andere Menschen von mir wüssten, würden sie nichts mehr mit dir zu tun haben wollen. Da ist einer, der weiß darum. Und der sagt, genau deswegen komm. Was hält dich ab, diesem Kommen eine Antwort zu geben? Jesus möchte uns etwas schenken. Das, was ich dir zu geben habe, bedeutet, ich möchte, du kommst, ich schenke dir was. Das ist ganz, ganz schwierig für uns deutsche Menschen. Ich sage es jetzt mal ganz bewusst, wenn ich hier so in die Runde gucke, da will mir einer was geben, ohne dass ich ihm was dafür gebe. Was will der von mir? Was hat der im Hinterkopf? Was ist die Absicht? Da ist einer, der sagt, komm und du kriegst was von mir. Okay, was habe ich davon? Fragezeichen. Jesus sagt, anapao, das bedeutet, ich gebe dir einen Raum. Ich gebe dir einen Raum, ich schenke dir einen Raum, sagt er hier. Er sagt nicht nur, ich gebe dir was zu tragen, was du auch schaffen kannst, sondern ich gebe dir einen Raum, einen wortwörtlichen Raum. Du und ich. Wir haben einen Raum, eine Basis, eine Ebene, auf der wir uns begegnen können. Aber er lädt dich ein. Annehmen kannst du es letztendlich nur selber. Und an diesem Punkt kannst du dann überlegen, das, was ich vorhin vorgelesen habe, das Negative, wenn du das Los einfach streichst. Kraft, Motivation, Inspiration, Auferbauung, Regeneration, das also ins Positive setzt, meint es genau von der Grammatik her das, dass Jesus sagt, das möchte ich dir dafür geben. Ja, schön, Jesus, kannst du mir Arbeit geben? Kann er. Der Arzt hat gesagt, es ist unheilbar. Was sagst du? Und er sagt, ich gebe dir einen Raum. Ich bin ins Hebräische gegangen und habe geguckt, wo finde ich diese Begriffe nochmal im Alten Testament? Was bedeuten sie da? Das Hebräische ist eine sehr, sehr reichhaltige und tiefgründige Sprache. Und ich habe euch jetzt ein bisschen Worte mitgebracht. Das ist jetzt die nächste Folie, kannst du schon mal machen, viel Text. Ich lade dich ein, bevor du es alles liest, komm nachher zu mir, mach dir einen Screenshot davon. Ich gehe nur im Kurzen darauf ein. Wir haben das Menucha. Und Gott sagt nicht nur, er gibt uns Ruhe, sondern er gibt uns eine Heimstatt. Das heißt, dieser Raum, wo Jesus sich mit dir treffen möchte, nennt er Heimat. Was auch immer dein Nummernschild sagt oder in deinem Ausweis oder in deinem Reisepass steht. Da ist das, was Heimat meint, wenn wir Heimat sagen. Herbert Grönemeyer sagt so schön, Heimat ist ein Gefühl, kein Ort. Und genau das meint Menucha, das Hebräische. Eine Heimstatt, ein Raum. Ein Raum, den wir auch aufsuchen können. Das kann auch dieses Gebäude sein. Das kann auch der Mensch, der gerade neben dir sitzt, sein oder der gegenüber sitzt, sein. Wir haben das Nuach, das ist das zur Ruhe bringen. Gott bringt auch deinen Puls, deinen Blutdruck zur Ruhe. Er kann es wirklich tun, tatsächlich. Ich muss regelmäßig checken und ich checke dann immer vor meiner stillen Zeit, nach meiner stillen Zeit. Liebe Leute, medizinisch geprüft, pflegerisch approved, begegnet dem Herrn in diesem Wort, es ist gut für den Blutdruck, tatsächlich. Gott ist derjenige, der schafft. Jesus derjenige, der einlädt. Wir diejenigen, die kommen dürfen. Und das schöne Shalom, um jetzt auch mal zu zeigen, wovon du gerade gesprochen hast. Es war mir so wichtig, dass ich es mir habe tätowieren lassen, tatsächlich. Ein Tattoo, was man nicht ganz so einfach, besonders wenn es schön warm ist, verbergen kann. Aber genau dazu möchte ich stehen, auch gerade jetzt in der heutigen Zeit. Und Shalom, ihr Lieben, meint nicht nur einfach Friede sei mit dir. Shalom, die Ganzheit. Du bist vollständig bei deinem Gott. Nicht, weil du irgendwas tust, sondern weil er mit dir ist. Und vollständig meint auch deine Vergangenheit, es meint dein Jetzt und es meint deine Zukunft. Das meint Shalom. Es meint Gesundheit, Kraft, Wohlergehen. Und bei Gott sein, um bei sich zu sein, meint Shalom. Komplett zu werden. Ruhe aber auch als Beziehungssystem. Eine Ruhe, die deinen Körper genauso meint wie die Welt um dich herum. Hast du Einfluss auf die Politik Russlands? Ich bin jetzt in den Rat der Stadt Essen berufen worden. Habe ich da Einfluss auf die Politik der Stadt? Ich schau mal, ich guck mal. Ich habe Einfluss auf meine Ehe. Ich habe Einfluss darauf, wie ich morgens aufstehe und wie ich durch den Tag gehen will. Egal, welche Nachrichten mir begegnen, welche Verkehrsteilnehmer, welche öffentlichen Verkehrsmittelherausforderungen. Da kann ich ansetzen. Und da kann ich sagen, wie gehe ich da raus in diese Welt? Trete ich raus aus meinem Badezimmer oder trete ich raus aus einem Ort, der mir verspricht, er macht mich ganz? Er schenkt mir etwas Nachhaltiges. Und das kann auch bedeuten, ihr Lieben, du gehst zu deinem Gott und sagst, ich habe nichts und ich weiß gerade nichts und ich weiß eigentlich auch nicht so genau, was das ist mit dir und mir, aber ich bin da. Und dann sagt er, reicht, weil ich bin schon da. Ich gebe dir, was du brauchst. Bist du auch bereit, das zu bringen in diese Welt? Oh, ich habe noch so viele tolle Sachen für euch. Die Essen gucken schon auf die Uhr. Das heißt, ich möchte dir gerne heute Morgen auch noch was mitgeben. Und machst du mal zwei Folien weiter zum Zelt? Noch eine? Jawohl, Dankeschön. Etwas, was mich bei meinen Wortstudien ganz neu inspiriert hat. Wenn die Bibel davon spricht, uns Ruhe zu schenken, uns einen Ort zu schenken, in dem wir wieder vollständig sein dürfen, eine Begegnung zu schenken mit dem Schöpfer und des Himmels und der Erde, wie wir so gerne sagen, dann ist das ein Bundesversprechen und wenn wir antworten, unser Bundesvertrauen. Jesus sagt, er schließt mit uns einen neuen Bund, wenn wir an ihn glauben, wenn wir das Abendmahl zu uns nehmen. Wenn du da noch nicht so ganz safe drüber bist, gibt hier wunderbare Menschen, Tobi kann ich empfehlen, sprich ihn an, frag danach. Was heißt das, was meint das, was bedeutet das? Ruhe ist ein Zeichen in deinem, in meinem Leben, dass du in diesem Bund lebst. Und eins ist mir da auch noch wichtig, dass wir Ruhe nicht verstehen als akustische Nulllinie. Wenn ich meine Hörgeräte aus den Ohren nehme, könnte neben mir in Düsseldorf im Flughafen am Flugfeld ein Flieger starten, das wird mir nichts machen, weil das, was in meinen Ohren tönt, ungefähr genauso laut ist. Ruhe meint keine akustische Nulllinie. Ruhe kann auch sein, wenn du in Bewegung bist, wenn du in Aktion bist. Schon mal gebetet, während du durch eure wunderschöne Landschaft hier gewandert bist. Schon mal gebetet beim Lidl an der Kasse. Schon mal gebetet an einer Bushaltestelle irgendwo im Nirgendwo. Schon mal gebetet im Gespräch mit einem Menschen zu sagen, Jesus, ich weiß gerade nicht, mir geht so und ihm oder ihr so, aber weißt du was, du in mir, was möchtest du ihm oder ihr noch mitgeben? Soll ich irgendwas sagen, soll ich irgendwas tun? Diese Ruhe ist gemeint. Und diese Ruhe, die dich, wenn du zu Hause bist, erden kann. Erden kann, dass das, was in deinem Fernseher, in deiner Zeitung, in deinem Smartphone passiert, dich berühren darf, aber dich nicht mehr aus der Ruhe bringen darf. Und ihr Lieben, jeder von uns hat Triggerpunkte, die uns unruhig werden lassen. Und das ist gut so, weil das bewegt Gottes Herz in dir. Gott möchte jeden und jede von uns in dieser Welt gebrauchen. Egal wie du drauf bist, egal was du bisher erlebt hast, egal wie viel Geld du hast, egal wo du gerade stehst. Und es gibt Dinge, die triggern dich an, die bringen dich auf die Palme. Und das hat einen Grund. Und ich lade dich ein, geh dem nach. Aber schau, dass du vorher bei dem warst, der gesagt hat, ich mach dich ganz. Und wenn etwas dein Herz bewegt, dann bewegt es auch mein Herz. Und ich zeig dir, warum es dich vielleicht bewegt. Und sei es, dass du für ihn oder sie betest. Gebet verändert übrigens immer nicht nur das Gegenüber und die Welt, sondern auch mein Herz. Lade ich dich ganz, ganz herzlich zu ein, das auszuprobieren. Mach's noch eine Folie weiter. Ich habe euch Fragen mitgebracht. Diese Fragen kannst du dir gleich auch noch abfotografieren. Das sind jetzt Fragen, wo du schauen kannst, wie kann ich das, was hier heute Morgen geschehen ist, in meinen Alltag mitnehmen. Ich hatte einen Bibelschulrektor, der sagte immer, mach einen Griff dran. Fand ich sehr schön eindrücklich, dieses Bild. Was davon ist das, was in dir Resonanz erzeugt? Und bei allem, was ich euch erzählt habe, ich habe in euren Gesichtern versucht zu lesen. Einige haben genickt, gelächelt, manchmal mich sehr stirnrunzelnd angeschaut. Das heißt, irgendwo war Interaktion zwischen uns. Aber ich kann euch viel erzählen, ihr Lieben. Schaut, dass ihr das prüft. In euren Hauskreisen, in euren Zweierschaften selber. Denn dieser Ort hier, ich weiß nicht, wie viel Quadratmeter, keine Ahnung. Also dieser Ort hier, der kann auch so aussehen. ERF Bibelserver. Bibel-Apps. Das ist so Tür aufmachen zum Ort der Ruhe. Und da lade ich dich zu ein, dass du nicht ablässt davon. Ja, ich habe Theologie studiert, ja, aber ich lese die Bibel total gerne. Ich lese sie mehrmals im Jahr durch. Wenn ich sie durch habe, durchgearbeitet habe, sehe ich zu, ist mir eine neue kaufe oder eine neue Übersetzung. Nicht, weil ich so gern unsere Schränke voll machen möchte, sondern weil ich mir das nicht nehmen lassen möchte und weil ich darum bete, auch immer wieder bete, schenke mir eine Leidenschaft für dein Wort. Schenke mir ein Bedürfnis, Gemeinschaft zu haben mit dir, Gott. Weil anders geht's da draußen nicht. Wir haben jetzt hier Frieden und es ist nett mit euch, aber sobald wir da rausgehen, beginnt die Welt. Und der können wir nur dann begegnen, wenn wir diesen Ort regelmäßig besuchen, genau wie dein Badezimmer. Also lass nicht ab davon und schau, was kannst du davon mitnehmen, was spricht dich an, was begleitet dich in deinen Alltag. Wir werden es nachher nochmal anschmeißen, dann kannst du es dir abfotografieren. Machst du einmal die nächste Folie. Zum Schluss. bleib nicht hier heute Morgen da. Also wir hatten jetzt gerade heute Abend gerne, wenn du mit mir reden möchtest nach dem Gottesdienst, komm super gerne zu mir. Wenn du ein Gebet möchtest, komm auch gerne zu mir. Komm zum Tobi, ich mach das jetzt einmal. Ihr kennt eure Leute hier in der Gemeinde besser, als ich sie kenne. Dann geh nicht hier raus, dass einer für dich heute Morgen noch betet oder zwei. Das wird dann keine vertiefte Seelsorge sein, aber nimm das mit. So dass wir sagen können, wie Paulus es sagt, durch Gottes unverdientes Geschenk bin ich zu dem geworden, zu der geworden, der oder die ich bin. Und seine unverdiente Zuwendung zu mir ist nicht ohne Folgen geblieben. Ihr Lieben, über Gottes Wort zu meditieren und sich auszutauschen ist immer gut. Aber es Folgen in deinem, in meinem, in unserem Leben. Folgen hier in Velbert, Folgen im Ruhrgebiet, Folgen in Deutschland, Folgen in der Welt. Und dazu sind wir alle berufen. Und zwar ohne, ich muss jetzt aber, sondern ich möchte gerne. Und das kann damit anfangen, dass du schaust, wo darf der Herr dich ganz machen? Und wo ist dein Ort der Ruhe? Es kann auch sein, komm zum Worship-Café nach Witten. Da musst du gar nichts. Da kannst du einfach sitzen, eine Worship-Wurst essen oder auch nicht. Gute Musik und Input genießen und dann wieder nach Hause gehen, ohne dass du irgendwas musst. Aber in jedem Fall gute Gemeinschaft hast. Es kann sein, dass du dir ein gutes Buch zum Thema besorgst. Ich empfehle dir Dr. Johannes Hartl, sich mit dem Thema beschäftigt, gute Gedanken dazu. Ich empfehle dir, schau, wo Menschen für dich beten. Ich habe uns Einladungen mitgebracht vom Hörenden Gebet in Essen. Mein Mann und ich sind damit im Hörendes Gebet-Team. Da ist ein Kontakt drauf, du kannst einen Termin machen, dann beten Menschen für dich. Kannst zu uns nach Essen kommen, mach mal, ist schön da, ist Weihnachtsmarkt und so, kommst du. Kommst du zu uns nach Essen, wir hören für dich, wir beten für dich, wir segnen dich, ohne dass wir dich und deine Geschichte kennen, weil es unser Auftrag ist, weil wir es gerne machen. Tausch dich aus, bleib nicht im Hier und Jetzt stehen. Und wenn du die Tür nicht aufkriegst zu diesem Raum, es kann sein, es steht was davor, es klemmt, es ist eingerostet, du weißt gar nicht mehr so genau, vielleicht stehen Kartons davor, vor diesem Raum, vor diesem Begegnungsraum, Lebenskartons. Dann frag jemanden. Schau dich hier um. Frag jemanden, sag, kannst du mir helfen? Ich möchte da gern wieder rein, ich möchte das. Ich möchte ausprobieren, was die da erzählt hat. Wie ist das? Gibt es das wirklich? Und dann machen wir das zusammen. Bevor du gleich nach Hause gehst, stehen hier vorne zwei goldene Schüsseln. Schau rein und nimm was mit für dich oder für jemand anders. Geschenk von mir für dich, für euch. Ich danke dir für deine Ohren, für deine Aufmerksamkeit. Möge Jesus es segnen. Amen.